war schön.
Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baustelle Berufsfachschule. Die neueste Folge aus der Education-Serie nehmen wir einmal mehr in Wabern bei Bern auf. Ich erinnere an die Folge mit Fridolin Vicky, die Sie gerne nachhören können. Und ja, ich bin genau deshalb wieder bei der Swiss Topo. Mir gegenüber sitzt Daniel Willi. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen für uns. Was sind Ihre Aufgaben bei der Swiss Topo?
Ich leite bei Swiss Topo die geodätische Landesvermessung. Das ist eine Gruppe von ungefähr 10 Personen. Das sind sowohl Geomatiktechniker wie auch Ingenieure dabei. Und unsere Aufgaben umfassen die Geoidbestimmung, die Höhenbestimmung und auch den Unterhalt der Lagefixpunkte.
Das tönt sehr spannend. Wir werden im Laufe des Interviews das eine oder andere vertiefen. Wir beziehen uns heute immer wieder auf einen Artikel des Tagesanzeigers vom 23. Februar 2026, der lautet: Wie hoch sind die Berge wirklich? Wir fokussieren uns dabei auf verschiedene Möglichkeiten, wie wir Höhen bestimmen können und ganz grundsätzlich, wie wir Höhen auch definieren können und müssen. Jetzt, wir starten ein bisschen vorne. Im Artikel werden Berge mit modernen GNSS-Geräten neu vermessen. Wie funktioniert diese grundsätzliche Technologie?
GNSS steht für globale Navigationssatellitensysteme. Das sind Systeme, Konstellationen von Navigationssatelliten. Am bekanntesten ist GPS, das ist die amerikanische Konstellation. Mhm. Daneben gibt es auch Galileo, das europäische System, Beidou, das chinesische System und GLONASS, das russische Navigationssystem. Und das funktioniert so, dass der GNSS-Empfänger eine Distanzmessung zum Satelliten macht und dann anhand von Trilateration die eigene Position berechnen kann. Also man positioniert sich relativ oder anders gesagt gegenüber den Positionen der Navigationssatelliten. Mhm. Und das funktioniert sehr genau. Also wenn man die Standardmessung macht, die sogenannte Code-Messung, dann ist man auf ein paar Meter genau. Aber wenn man die Trägerphase des GPS-Signals benutzt und das machen Profigeräte, dann kann man sich sogar auf wenige Zentimeter genau positionieren. Mhm.
Und Position, das ist vielleicht wichtig zu sagen, ist ja nicht nur die Lage, also wo befinde ich mich quasi in X und Y, Nord und Ost, sondern da gehört auch die Höhe dazu und da werden wir uns ein bisschen noch einarbeiten. Im Artikel steht, das sei die ausgefeilteste Form für die Höhenbestimmung heutzutage. Würden Sie das unterschreiben?
Das kann man so sagen, das stimmt, dass das eine sehr ausgefeilte Form ist der Höhenbestimmung. Das ist sicher die heute am gebräuchlichste Form, weil GPS sehr einfach einzusetzen ist und nahezu überall funktioniert. Aber es gibt natürlich auch andere Wege, wie man Höhen bestimmen kann, zum Beispiel mit Nivellement. Und gerade wenn es um lokale Höhenübertragung geht, ist Nivellement nach wie vor genauer als GPS.
Also kleinräumige Messungen, Baustelle vielleicht, Deformationsmessungen in dem Stil.
Genau. Nivellement ist extrem genau auf kurzen Distanzen, also ungefähr, man spricht von 0,4 mm pro Kilometer Doppelnivellement. Und beim GNSS, wenn man Standardmessungen macht, hat man schnell mal eine Unsicherheit von 2, 3, 4, 5 cm in der Höhe. Mhm. Also bis auf genau unter 10 km ist Nivellement genauer als GNSS. Mhm.
Ich möchte ein bisschen auf diese Geschichte eingehen, aber wir starten ja ein bisschen in der Vergangenheit. Warum können eigentlich ältere Höhenangaben von Bergen, das wäre dann im Artikel nachzulesen, oder auch allgemein von Ortschaften, warum können diese Höhen ungenau sein?
Ja, also genau gerade bei den Bergen gibt es zwei Probleme oder zwei Schwierigkeiten. Die eine ist bei einem Berg genau zu definieren, welcher Punkt jetzt der höchste Punkt ist. Und da kann es natürlich zu Erosion kommen, also Steine können herunterfallen. Das heißt, der Gipfel an sich verändert sich. Das ist insbesondere wahr, wenn der Gipfel Eis oder mit Schnee überzogen ist, wie beim Mont Blanc der Fall ist. Da gibt es recht spektakuläre Änderungen in der Höhe von mehreren Metern, von einer Saison zur anderen. Das ist aber nur Schnee und Eis, das schmilzt oder dazukommt. Und die zweite Schwierigkeit, wenn man sich mal darüber einig ist, was jetzt der höchste Punkt des Berges ist, ist tatsächlich die Bestimmung, die Genauigkeit. Und das ist der Aspekt, der im Artikel behandelt wird. Früher hat man oft tachymetrisch, also mit dem Theodoliten, hat man Höhenwinkel bestimmen, gemessen auf den Gipfel. Und da ist man sehr stark abhängig von der Refraktion. Also das führt dann zu relativ großen Fehlern.
Und heute?
Heute gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt auf den Berg und macht das mit GNSS, so wie die zwei Bergsteiger im Artikel. Das funktioniert sehr gut, aber ist auch mit viel Aufwand verbunden. Mhm. Oder man macht es mit zum Beispiel mit Messungen aus dem Flugzeug. Also entweder Aerotriangulation, indem man aus fotogrammetrischen Aufnahmen, also aus mehreren Luftbildern, die Höhe rekonstruiert. Mhm. Oder mit LIDAR-Messungen, das wären lasergestützte Messungen aus dem Flugzeug. Und das führt dann zu Höhen, die auf wenige Dezimeter genau sind.
Mhm. Und wer entscheidet eigentlich am Schluss, welche Höhe jetzt die offizielle Höhe ist?
Also im Prinzip kann man davon ausgehen, dass die Höhe, die auf der Landeskarte ausgewiesen ist, dass das die offizielle Höhe ist. Aber es gibt in dem Sinn keinen offiziellen Prozess, der zur offiziellen Höhe führt, einfach weil das aus rechtlicher Sicht gar nicht so relevant ist, wie hoch der Gipfel jetzt genau ist.
Trotzdem noch, warum ist es wichtig, dass Höhen auch weltweit, jetzt nicht nur in der Schweiz, möglichst genau bestimmt werden?
Also das Beispiel, das man natürlich oft hört oder über das man oft liest, sind die Höhenangaben von Bergen. Das hat natürlich touristische Zwecke. Ein Bergrestaurant möchte über 2000 Meter sein. Mhm. Oder es ist sehr wichtig, dass es im Wallis viele Berge über 4000 Meter gibt. Und damit rühmt man sich auch gerne in den Tourismusregionen. Viel wichtiger sind genaue Höhenangaben bei der Erstellung von Infrastruktur. Also insbesondere beim Straßenbau, Eisenbahnbau. Und je anspruchsvoller das Bauwerk, umso genauer sind präzise Höhenangaben. Mhm. Zum Beispiel bei Hochgeschwindigkeitsbahnen, bei Autobahnen oder sobald vorgefertigte Elemente eingesetzt werden, wie zum Beispiel Schallschutzmauern. Da hat man sehr tiefe Toleranzen auch in der Höhe und da ist es extrem wichtig, über ein präzises Höhensystem zu verfügen. Mhm. Beispiele in der Schweiz sind die NEAD-Baustellen, also der Lötschberg und der Gotthard-Basistunnel, Gotthard-Straßentunnel oder zum Beispiel Wasserbauwerke wie Stauanlagen. Da sind genaue Höhenangaben unerlässlich.
Mhm. Wir sind genau beim nächsten Thema angelangt und zwar ein bisschen konkretisieren die Höhenmessungen in der Schweiz. Wir haben ein bisschen gehört, wie in der Schweiz grundsätzlich Höhen gemessen werden. Das kann GNSS sein. Wir könnten aber auch nivellieren. Wie ist das aber organisiert? Wer ist jetzt dafür zuständig, dass diese Höhen überhaupt entstehen und gemessen werden?
Für die Höhe hat man in der Schweiz, ähnlich wie das bei den Fixpunkten ist, eine Hierarchie an Netzen. Also die Grundlage ist das Landesnivellement. Das wird von Swisstop ausgeführt. Und entlang der Landesnivellementlinien werden die Höhenfixpunkte Kategorie 1 angelegt und gepflegt und von diesen Punkten aus können die Kantone dann verdichten und selber Höhenfixpunktnetze erstellen und dann gibt es auch teilweise Kantone oder Gemeinden mit Höhenfixpunkten Kategorie 3, um dann im städtischen Gebiet mehr Fixpunkte zur Verfügung zu haben. Mhm. Und genau das ist der eine Aspekt und gleichzeitig stellt Swisstop auch ein genaues Geoid-Modell zur Verfügung. Das Geoid-Modell wird dazu gebraucht, um eine Höhe, die man mit GNSS bestimmt, in eine sogenannte orthometrische Höhe umzurechnen. Und von dieser Höhe kann man dann mit einer zusätzlichen Transformation, die heißt H-Trans, kann man dann eine offizielle Höhe, eine LN02-Höhe berechnen.
Mhm. LN02, wir werden noch dazu kommen. Warum ist es wichtig, dass wir ein einheitliches Höhensystem in der Schweiz haben, zum Beispiel jetzt eben LN02?
Ja, also die Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass wir Höhen aus verschiedenen Quellen kombinieren. Mhm. Und namentlich nivellierte Höhen mit Höhen, die wir mit GNSS bestimmen. Mhm. Also früher war das so, dass man hauptsächlich nivelliert hat, um Höhen zu erlangen. Und da ist der Vorteil vom Nivellement, wie vorhin angesprochen, dass das lokal sehr genau ist, also über kurze Distanzen. Und das funktioniert sehr gut, um auf einer Baustelle zum Beispiel oder innerhalb einer Gemeinde Höhen zu bestimmen. Jetzt ist es aber so, dass mit der Entwicklung der GNSS-Systeme die Höhenbestimmung mittels GNSS sehr effizient geworden ist. Mhm. Und das ist in, ja, ich würde sagen, mehr als der Hälfte der Fälle ist das das Mittel der Wahl. Und damit das nicht zu Inkonsistenzen führt, braucht es ein sehr präzises Höhensystem. Wenn das nicht der Fall ist, dann passen die Höhen, die man mit GNSS bestimmt, passen nicht gut zu den Höhen, die man nivelliert. Mhm. Weil die GNSS-Höhen implizit beziehen die sich auf die Bahnen der GNSS-Satelliten. Mhm. Also die kennen den Bezug zu den LN02-Höhen nicht. Mhm. Das müssen wir sicherstellen dadurch, dass wir ein in sich stimmiges Höhensystem erschaffen. Mhm.
Wir bleiben ein bisschen bei diesem LN02. Dahinter steht ja Landesnivellement 1902. Das ist in 1902 entstanden. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie das genau entstanden ist?
Ja, das Landesnivellement 02 wurde erstellt, um in der Schweiz einen einheitlichen Höhenbezug zu garantieren. Die vorgängigen Arbeiten waren das Nivellement de Précision der Schweizerischen Geodätischen Kommission. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und LN02 wurde dann von der damaligen Landestopographie erstellt, einfach um genaue Höhen, in der ganzen Schweiz genaue Höhen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und die Hauptnutzen oder die Hauptanwendung damals war Eisenbahnbau.
Aber da hat man tatsächlich das ganze Land abnivelliert.
Damit wir Höhen über Meer erhalten, musste man sogar von Marseille bis nach Genf nivellieren, um die Höhe von Robert-Pierre-du-Niton zu erhalten.
Das ist da dieser ominöse Stein im Genfersee?
Genau, der Findling mit der eingesetzten Bronzeplatte. Und das dient uns quasi als lokale Referenz, weil wir selber keinen Meerzugang haben in der Schweiz.
Also erster Schritt Marseille-Genf und dann in Genf quasi diese Robert-Pierre-du-Niton-Ausgangshöhe, um nachher weiterzugehen.
Richtig, genau. Das hat man so in zwei Schritten gemacht.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Nivellieren über die ganze Schweiz, das bringt doch auch gewisse Herausforderungen mit sich. Also welche Probleme oder Ungenauheiten gibt es jetzt bei diesem alten Höhensystem LN02?
Also LN02 stützt sich auf das Nivellement de Précision der Schweizerischen Geodätischen Kommission aus dem 19. Jahrhundert. Und das waren damals noch ganz andere Messtechniken. Teilweise waren noch Holzlatten im Einsatz, also keine modernen Invarlatten, die wir heute haben. Auch war das logistisch damals viel, viel schwieriger zu organisieren, Kampagnen. Die damaligen Kolleginnen und Kollegen haben natürlich super Arbeit geleistet, aber es gibt Unzulänglichkeiten im Dezimeterbereich. Und die hat man quasi übernommen in LN02 und die bestehen nach wie vor. Und das zweite Defizit oder die zweite Herausforderung ist die Kinematik. Also die Alpengenese, die Bildung der Alpen ist nach wie vor in Gang. Und wir sehen aus unseren Messungen, dass die südliche Schweiz, die Alpen, die heben sich nach wie vor um ca. 2 mm pro Jahr. Also wenn man das aufsummiert über 100 Jahre, dann sind das inzwischen auch schon 20 cm. Mhm. Und diese zwei Effekte sind die größten Probleme im bestehenden Höhensystem in der Schweiz. Mhm. Und die werden sozusagen verdrückt, die Fehler, damit das in der Praxis nicht ganz so auffällt. Aber das führt, je länger wir abwarten, zu mehr Problemen führt das. Insbesondere, wenn man dann auf diesem System auch noch GNSS-Messungen durchführt.
In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder der Begriff von den Gebrauchshöhen auf. Können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen? Sind das jetzt eben dieses Verdrücken?
Ja, also die Gebrauchshöhen, das ist noch etwas anderes. Und zwar damals, 1902, als man die Höhen publiziert hat, waren in der Schweiz noch keine Schweremessungen vorhanden. Mhm. Also Schweremessungen, das ist die Messung, die man in der Geodäsie macht. Man bestimmt im Prinzip die Erdbeschleunigung, also den Wert von klein g, die 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat,
also die man in der Schule... die Erdanziehungskraft?
Genau, die Erdbeschleunigung. Mhm. Genau, die ist aber nicht exakt 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, sondern weicht ein bisschen davon ab. Und um strenge Höhen zu erhalten, muss man diese kleinen Unterschiede muss man messen, muss man bestimmen und dann bei der Berechnung berücksichtigen. Mhm. Und als man 1902 der LN02 publiziert hat, waren diese Schweremessungen noch nicht bekannt, noch nicht verfügbar über die ganze Schweiz. Und deswegen hat man die Höhen erstmals provisorisch publiziert als Gebrauchshöhen und hat sich dann gedacht, ja, das wird man später nachholen. Leider wurden die Höhen dann überall verwendet, sodass es nie dazu gekommen ist. Mhm. Und genau, das bedeutet, dass der Begriff Gebrauchshöhensystem bedeutet, dass das nivellierte Höhen sind, ohne schwere Korrekturen. Mhm. Und demgegenüber gibt es strenge Höhensysteme, zum Beispiel die orthometrischen Höhen oder die Normalhöhen, mhm, bei denen man das berücksichtigt hat.
Ich glaube, zu denen kommen wir gerade ein bisschen im Detail. Man hat es zwischen den Zeilen schon ein bisschen durchgehört. Da kommen wir mit heutigen Systemen irgendwo an die Grenze. Weshalb ganz konkret plant jetzt die Schweiz, ein neues Höhensystem einzuführen?
Also die gleiche Problematik gibt es in der Lage. Mhm. Man hat 1995 hat man das neue Lagebezugssystem eingeführt, weil man bei den ersten GPS-Messungen gemerkt hat, dass es Zwänge gibt im alten Koordinatensystem, mhm, im LV in der Landesvermessung 1903, mhm, und hat dann einen großen Effort geleistet, um ein neues Lagebezugssystem und ein Lagerreferenzsystem in der Schweiz einzuführen.
LV95,
ja, genau. Und dank dessen können wir heute problemlos Koordinaten bestimmen mit GNSS und diese zum Beispiel in der amtlichen Vermessung einsetzen, ohne dass es zu Zwängen kommt. Mhm. Und im Zuge der Einführung von LV95 hat man bewusst darauf verzichtet, auch das neue Höhensystem einzuführen. Es gäbe ein solches Höhensystem und das heißt LHN95, mhm, das steht für Landeshöhennetz 1995 und das ist im Gegensatz zu LN02 ist das ein strenges Höhensystem. Damals war die Zeit aber noch nicht reif für die Einführung dieses Höhensystems, deswegen hat man gesagt, man modernisiert jetzt erstmal das Lagerreferenzsystem und beurteilt dann später, ob es jetzt dann an der Zeit ist, die Höhe auch zu modernisieren. Mhm. Und diese Arbeiten haben wir aufgegriffen und beurteilen die Situation jetzt neu und schauen uns an, ob es an der Zeit ist, jetzt auch die Höhe zu modernisieren. Mhm.
Welche Vorteile würden das neue Höhensystem so im Alltag bringen, also gerade für Karten, Bauprojekte, Infrastrukturprojekte?
Also auf den Karten würde es einen relativ kleinen Unterschied machen, mhm, weil die Höhenangaben meistens auf den Meter gerundet sind. Mhm. Also das würde man in vielen Fällen gar nicht bemerken, das neue Höhensystem. Für Infrastrukturbauten ist das natürlich von großer Bedeutung. Also es würde dahingehend zu einer Vereinfachung führen, dass man die Höhen einfacher kombinieren kann. Also nivellierte Höhen mit GNSS-bestimmten Höhen. Also es würde zu weniger Zwängen kommen. Mhm. Man müsste weniger lokale Einpassungen vornehmen und das würde die Abwicklung von großen Bauprojekten vereinfachen.
Ist man bereits zu einem Schluss gekommen, ob man das einführen möchte?
Nein, wir sind aktuell immer noch in der Studienphase. Wir haben letztes Jahr mit den Kantonen Fribourg und Zürich Proofs of Concept, also Machbarkeitsstudien, mhm, durchgeführt. Wir sind jetzt dabei, diese Resultate zu analysieren. Und dieses Jahr machen wir eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, um auch den wirtschaftlichen Nutzen eines neuen Höhensystems zu untersuchen. Mhm. Und später wird sich dann die Geschäftsleitung Swisstopo und schlussendlich auch der Bundesrat dazu äußern müssen, weil das Höhensystem in verschiedenen Rechtstexten festgehalten ist, mhm, zum Beispiel in der Verordnung über die Landesvermessung oder in der Verordnung über die Geoinformationen.
Wieso ist das so, ich sage es mal so ein bisschen salopp, so eine Riesenkiste? Ich stelle mir vor, ja, neue Höhen, das ist eine Zahl, hat man bei der Lage auch geschafft. Wieso dauert das so viele Jahre?
Also die Höhe war schon immer die größere Herausforderung in der Geodäsie, in der Vermessung, weil sie eine physikalische Bedeutung hat und weil sie nicht so einfach zu berechnen ist. Und dazu kommt auch noch, dass bei der Lage konnte man einen Offset einführen, also zum Beispiel plus 2 Millionen, plus 1 Million, um die Lagekoordinaten, die alten Koordinaten von den offiziellen Koordinaten unterscheiden zu können. Mhm. In der Höhe ist das nicht so einfach möglich.
So also 20.000 vorne dran stellen.
Genau, das könnte man, ja. Oder die Einheit wechseln, ja. In Fuß, die Höhenangaben genau. In Fuß zum Beispiel. Aber nein, das Risiko ist schon, dass das zu Verwechslungen führt. Mhm. Und es ist auch nicht so ganz intuitiv, also nicht ganz einfach zu vermitteln, wieso wir jetzt ein neues Höhensystem brauchen. Also das steckt schon mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.
Ich möchte nochmals auf den Artikel zurückkommen. Da steht der Wunsch auch, oder wird da ausgedeutscht, nach einem einheitlichen Höhensystem, vielleicht auch weltweit. Erachten Sie das für realistisch, dass es ein weltweit gültiger Höhenbezug gäbe in Zukunft?
Also es gibt solche Bestrebungen. Es gibt zum Beispiel globale Geoid-Modelle, die werden in der Zivilluftfahrt benutzt, damit alle Flugzeuge und alle Airlines die gleiche Höhenreferenz einsetzen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass es für ein Land auch wichtig ist, die eigenen Höhen stabil zu halten in der Zeit. Und deswegen wird es auch in Zukunft immer noch nationale Höhensysteme geben, einfach um den nationalen Bedürfnissen zu entsprechen. Und wenn man das nicht hat, das Risiko wäre dann, dass es zum Beispiel ein neues globales Geoid-Modell gäbe und dann würden alle Höhenangaben ändern. Mhm. Also aus nationaler Sicht wäre das nicht akzeptabel und deswegen werden die nationalen Höhensysteme, die werden fortbestehen, auch in Zukunft. Ja, was aber wünschenswert ist, ist, dass die Systeme sauber definiert sind, sodass man einfach von einem System zum anderen hin und her transformieren kann. Und das ist heute noch nicht unbedingt der Fall.
Ich habe noch einen Begriff gehört, da ich vielleicht nachhaken möchte, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Das Geoid-Modell, das ist nämlich auch ein Begriff, der immer wieder im Rahmen mit den Höhensystemen auftaucht. Können Sie da noch zwei, drei Worte dazu sagen?
Ja, also das Geoid-Modell, das ist eine theoretische Oberfläche. Das wäre die Form, die die Erde hätte, wenn sie vollständig mit Wasser überdeckt wäre. Mhm. Um das zu illustrieren, vielleicht ein Beispiel. Wir sind ja in der Schweiz und wir bestimmen hier Höhen über Meer. Mhm. Aber es gibt kein Meer in der Schweiz. Mhm. Was bedeutet dann Höhe über Meer? Mhm. Und faktisch bedeutet eine Höhe über Meer eine Höhe über dem Geoid. Und das Geoid im Gegensatz zum Meer, das ist definiert in der Schweiz. Und wir wissen, was unser Abstand, also zum Beispiel hier in Wabern, was unser Abstand ist zum Geoid-Modell.
Also zu einer theoretischen Meeresoberfläche, wenn genau. Es hier ein Meer gäbe.
Genau, ja. Weil unsere Definition von Höhe ist sehr stark verknüpft mit der Bewegung von Wasser. Mhm. Also wir sagen, dass zwei Punkte auf der gleichen Höhe sind, wenn zwischen diesen zwei Punkten kein Wasser fließt.
Also eine physikalische Definition im Grunde genommen.
Genau, eine physikalische Definition, ja.
Wir kommen langsam zum Schluss. Herr Willi, was finden Sie persönlich am spannendsten an der Vermessung in der Schweiz?
Ich glaube, tatsächlich am spannendsten oder am faszinierendsten finde ich die Genauigkeit, die wir erreicht haben. Ja, dass wir seit so langer Zeit so genaue Höhen realisieren können in der Schweiz, das ist schon extrem faszinierend.
Herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Das war's wieder mit einer Folge von Baustelle Berufsfachschule. Falls euch das gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf eurer Lieblingspodcast-Plattform und wir hören uns beim nächsten Mal.